Einen wunderschönen guten Tag euch allen Zuhörern. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserer nächsten Podcast-Folge. Mit mir freuen sich Matthias und Gerson. Wir sind wieder gespannt auf ein richtig gutes Thema, das wichtig ist für unseren Weg zu predigen. Und zwar geht es heute um Rhetorik. Vielen Dank, Matthias, für einen Impuls, den wir nachher von dir oder gleich von dir hören werden. Und ich bin auch sehr gespannt auf unseren Austausch nachher und ich hoffe, ihr genauso mit. Rhetorik, die Kunst der Formulierung. Wer hat sich damit noch nicht auseinandergesetzt, zumindest im Vollzug der Predigt? Wie formuliere ich was? Ich bin gespannt jetzt, Matthias, auf deine Impulse zu diesem wichtigen Thema.
Ja, vielen Dank. Tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Diesen berühmten Satz hat wohl fast jeder schon mal gehört. Er stammt wie viele kernige Sprüche nicht von Martin Luther, obwohl er auf ihn zurückgeht. Ich finde diesen Satz klasse, denn er fasst einiges zusammen, was auch für die Rhetorik wichtig ist. Und obendrein ist dieser Spruch selbst rhetorisch hervorragend. Was ist eigentlich Rhetorik? Rhetorik ist die Lehre von der wirkungsvollen Rede. Manche sagen auch, es ist die Kunst, Menschen zu überzeugen oder zu etwas zu bewegen. Rhetorik möchte die Menschen also nicht einfach nur über einen Sachverhalt informieren, sondern sie will überzeugen. Und an diesem Punkt müssen wir gleich mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir sind ja davon überzeugt, dass unsere Botschaft eine gute und heilsame Botschaft ist. Und wenn wir Menschen von etwas überzeugen und zu konkreten Handlungen bewegen wollen, tragen wir eine hohe Verantwortung. Das, wovon wir reden, muss der Wahrheit entsprechen. Rhetorik kann nämlich auch verführen. Gerade im Rückblick auf die deutsche Geschichte wird schnell klar, warum die Rhetorik ein zweischneidiges Schwert ist und nicht überall einen guten Ruf genießt. Wir sollten Rhetorik also nicht unbedacht verwenden. Rhetorik darf niemals den Inhalt einer Rede ersetzen oder verschleiern. Wie ein guter Textmarker muss sie wie so eine transparente Farbe sein, die den reinen Text in verschiedenen Akzentfarben regelrecht zum Leuchten bringt. Tritt fest auf! Ja, Rhetorik möchte diesen festen Standpunkt zum Leuchten bringen. Es gibt 5 klassische Bereiche, aus denen sich Rhetorik aufbaut. Der erste Bereich beginnt schon dort, wo ich meine thematischen Schwerpunkte erarbeite. Was sind eigentlich die wesentlichen Argumente, mit denen ich arbeiten will? Was sind die Kernsätze, die den Zuhörenden im Gedächtnis haften sollen? Wenn ich eine Predigt schreibe, fange ich oft schon ganz früh damit an, mir solche Kernsätze aufzuschreiben. Also alles, was dann noch kommt, es muss ja letztlich dazu dienen, dass diese Kernsätze, so wie mit dem Textmarker, zum Leuchten gebracht werden. Der wichtigste Kernsatz ist natürlich meistens der Scopus der Predigt. Es können aber auch mehrere Argumente sein, die so einen wichtigen Gedankengang einfach untermauern. Der zweite Bereich betrifft die Gliederung der Predigt. Darüber hat der Gerson beim Thema Predigtdesign schon eine ganze Menge gesagt. Rhetorik ist die Kunst, die Gedanken der Zuhörenden zu dirigieren. Wie ein guter Museumsführer lenkt man die Aufmerksamkeit der Besucher. Man zeigt auf bestimmte Details und hilft, das Besondere eines Kunstwerks oder einer ganzen Ausstellung zu erfassen. Dabei macht es natürlich extrem viel Sinn, wenn man nicht dauernd zwischen verschiedenen Themen hin und her springt. Das Ganze braucht eine sinnvolle Reihenfolge. Der dritte Bereich betrifft dann schon die konkrete Formulierung. An dieser Stelle setzt nun die Rhetorik im Besonderen an. Als Prediger suche ich nach Worten, die jetzt nicht nur sachlich richtig sind, sondern auch griffig. Und hier leistet man bei der Vorbereitung einer Rede oft besonders viel Arbeit. Es macht einfach einen Riesenunterschied, ob man nur eine reine Information vermittelt oder ob man diese Information wirklich auf den Punkt bringt. Dann wird sie auf einmal interessant, spannend, überraschend, lustig, umwerfend, berührend. Dann ist sie treffend. Ein Beispiel mal so ganz kurz. Nehmen wir mal den Sturm auf dem See Genezareth. Die Jünger haben Angst und Jesus geht auf dem Wasser zu ihnen und stillt den Sturm. Kennt jeder. In einer Predigt könnte dieser Moment, in dem Jesus auf dem See geht, vielleicht so erzählt werden. Dieses unzähmbare Element, das selbst erfahrenen Seeleuten Angst macht. Diese lebensbedrohliche Urgewalt, der du hilflos ausgeliefert bist. Diese aufgepeitschte und unberechenbare Macht beugt sich unter die Füße des Sohnes Gottes und muss ihm dienen. So, diesen Satz habe ich jetzt bewusst rhetorisch ziemlich aufgepumpt, womit ich fast schon wieder eine Grenze überschritten habe, denn wenn man nicht aufpasst, wird so vieles Guten schnell kitschig. Also diese Balance muss man irgendwie dann auch finden. Rhetorik ist immer auch Ausschmückung und ihr kennt das ja von mancher Dekoration. Im Idealfall ist eine Dekoration ja so gewählt, dass sie das Thema einer Veranstaltung oder den Flair eines Raumes perfekt unterstreicht. Übertreibt man es aber, dann fällt die Dekoration unangenehm auf, dann wird man zum Nebelwerfer, weil man vom eigentlichen Punkt ablenkt. Ich sage noch schnell die beiden anderen Bereiche und dann können wir zu ein paar Beispielen und Tipps kommen. Der vierte Bereich betrifft das freie Reden. Da geht es darum, dass man sich darum bemüht, wichtige Punkte der Predigt auswendig zu können. Es fällt mir persönlich übrigens wahnsinnig schwer, aber auch ich versuche, die Kernsätze und wichtige Redefiguren auswendig parat zu haben. Beim Predigen selbst ist es auch ziemlich wichtig, zum Beispiel damit man wirklich Augenkontakt zu den Menschen haben kann. Ja, gerade auch dieser Augenkontakt kann dazu beitragen, dass man nicht so indirekt redet über die Köpfe hinweg, sondern wirklich zu den Menschen. Wie gesagt, nicht jeder kann das. Und wenn man auch Leute direkt anblickt, muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, was man genau in dem Moment sagt. Das könnte auch nicht passen, ne? Aber man nimmt der Predigt viel von ihrer Kraft, wenn man sie nur abliest. Die Predigt ist eine Rede von Mensch zu Mensch. Und sie wirkt, wo ein Gedanke bereits im eigenen Herz fest verankert ist, umso besser, sodass man ihm mit Überzeugung sagen kann. Der fünfte Bereich betrifft dann den eigentlichen Vortrag, das Reden an sich. Hier geht es um den Klang der Stimme, die Mimik, die Gestik, meine Präsenz. Es geht um mein Sprechtempo und um meine Sprachmelodie. Es geht um Lautstärke und leise Stärke. Auch Pausen beim Sprechen können extrem wichtig sein. Es geht um die Art und Weise, wie ich ein Wort ausspreche. Ich persönlich habe am meisten darüber gelernt, indem ich einfach guten Rednern aus unterschiedlichen Themenbereichen zugehört habe. Da könnt ihr mal schauen, also so vom Kabarett über Poesie bis zum wissenschaftlichen Vortrag. Es gibt immer Leute, die können irgendwie besonders interessant reden. Und da hilft es einfach mal zu überlegen, was gefällt mir denn persönlich an einer Rede so besonders gut? Und warum ist das so? Wie wirkt besonders die Stimme und die Sprache eines Menschen auf mich? Es hat auch sehr viel mit Gefühlen zu tun. Rhetorik transportiert nicht so sehr Informationen, sondern vielmehr Gefühle. Und auch hier sei nochmal erwähnt, die gefährlichsten Verführer des 20. Jahrhunderts setzten genau diese Stilmittel ein, um die Gefühle der Zuhörenden aufzupeitschen. Diese Form der Kommunikation bildet neben der rein sachlichen Sprache noch einmal eine ganz neue Ebene. Und dieser Ebene muss man sich bewusst sein. Es ist wichtig und das ist unsere Verantwortung als Predigerinnen und Prediger, dass diese beiden Ebenen im Gleichklang, in Wahrheit und Liebe sprechen. So, jetzt einige Beispiele und Tipps. Ein sehr grundsätzlicher Tipp, den wir schon vielleicht ein paar Mal erwähnt haben: Eine Predigt ist ja kein geschriebener Text, den man vorliest, sondern ein gesprochener Vortrag. Und jetzt kann man schon beim Schreiben darauf achten, so zu schreiben, wie man etwas normalerweise in einem Gespräch sagen würde. Man sagt, das ist eine Spreche, keine Schreibe. Zum Sprechen gehört auch das Atmen. Achtet mal darauf, wie euer Atem während einer Predigt fließt. Ob er natürlich fließen kann oder ob manche Sätze euch regelrecht den Atem abschnüren. Dazu gehören auch wieder die Pausen. Die wenigsten Menschen reden ohne Punkt und Komma. Auch wenn ihr das sonst könnt, solltet ihr es euch zumindest für die Predigt abgewöhnen. Satzmelodie und Pause tragen extrem viel zum richtigen Verstehen bei. Mal so ein kleines Beispiel. Der Mann sagt: Die Frau kann nicht Auto fahren. Oder in den exakt gleichen Worten: Der Mann, sagt die Frau, kann nicht Auto fahren. Manche machen auch Pausen mitten im Satz. Das kann man manchmal bewusst so machen, um einen bestimmtes Wort zu betonen, aber normalerweise sollte man einen Satz einigermaßen flüssig am Stück sagen können, sonst holpert man so durch die Predigt. Ein weiterer Tipp in diesem Zusammenhang, mach die Sätze bitte nicht zu lang. Also so lange Schachtelsätze, die kann man sich vielleicht in einem Aufsatz leisten oder so auf der Kanzel haben sie nichts verloren. Ein Beispiel. Ich gehe meine Predigten immer noch mal durch und schaue, ob ich nicht einige komplizierte Nebensätze dadurch entschärfen kann, dass ich sie in mehrere Hauptsätze umwandle, denen man besser folgen kann. Ich gehe meine Predigten immer noch mal durch. Dabei achte ich auch auf komplizierte Nebensätze. Die werden entschärft. Ich verwandle sie einfach in Hauptsätze. Denn Hauptsätzen kann man besser folgen. Habt ihr gemerkt, wie diese beiden Sätze, ich habe zweimal das Gleiche gesagt, einmal so ein Schachtelsatz und einmal in mehreren Hauptsätzen. Das Gleiche gilt für Hauptwörter. Hauptwörter sollte man möglichst in Verben oder notfalls in Adjektive umwandeln. Ein Verb, ein Tätigkeitswort, hat die meisten Möglichkeiten, verändert zu werden, und zwar in Zeit und Person. Oder Eigenschaftsworte, Adjektive treten hinter dem eigentlichen Hauptwort des Satzes zurück und geben diesem eigentlichen Hauptwort mehr Platz. Zum Beispiel, wenn ich von der Subjektivität der Menschheit rede, dann könnte ich genauso sagen, Menschen sind subjektiv. Oder wenn ich die Subjektivität betonen möchte, könnte ich sagen, Subjektivität ist menschlich. Ich könnte es aber auch mit einem Verb anreichern und direkt den Hörer ansprechen und sagen, du gehst grundsätzlich zuerst von dir selbst aus. So, also möglichst wenig Hauptwörter nehmen. Und ich habe eben bewusst Hauptwörter gesagt und nicht Substantive. Weil Fremdwörter und Fachbegriffe sollte man auch nur verwenden, wenn es nicht anders möglich ist. Und wenn, muss man sie zunächst erklären. Sonst könnte am Schluss jemand sagen, dass deine Predigt ihn nicht unperipher tangiert hat. Und während ihr jetzt darüber nachdenkt, was ich da gerade gesagt habe, weiß ich noch darauf hin, dass dieser Satz gleich eine doppelte Verneinung enthält, wie vielleicht nicht schwer zu erkennen war. Also mit solchen Kalibern verabschieden sich eure Zuhörer reihenweise einen seligen Sonntagsschlaf. Also wenn es nicht nötig ist, keine Fachwörter. Ansonsten erklärt sie bitte. Noch ein paar Dinge, die ich auch bei mir immer wieder mal merke. Allgemeinplätze. Also wenn man so etwas sagt wie, wir alle wissen ja, ja, das braucht man eigentlich auch gar nicht zu sagen, wenn es eh alle wissen. Oder am Sonntag nach Ostern, kommt unweigerlich der Satz, wir kommen ja von Ostern her. Und seit dem Herrn der Ringe kennt jeder den Spruch, die Welt ist im Wandel. Ja, man kann so etwas mal sagen, aber Vorsicht. Dann gibt es etwas, was Rudolf Bohren in seiner Predigtlehre als Predigtkitsch bezeichnet. Zum Beispiel die Formulierung ganz und gar. Die Wörter ganz oder das Wort gar. Also wenn ein Prediger anfängt, ich will jetzt mal ganz ehrlich sagen, dann fragt sich der Zuhörer, ja, war er bisher nicht ehrlich? Oder achtet mal auf das Wort einfach, das wird heute besonders häufig verwendet. Es wäre, glaube ich, beinahe mal das christliche Unwort des Jahres 2015 oder so geworden. Das Wort einfach soll Leichtigkeit vermitteln. Es soll ein kompliziertes Thema einfach machen. Macht es aber in Wirklichkeit nicht. So in die gleiche Kategorie fallen dauernde Übertreibungen und Superlative. Wenn einer sagt, das ist einfach so mega krass, das hat mich so dermaßen umgehauen, dass ich einfach total geplättet war, das Beste, was mir je passiert ist. Meint ihr, dass solche Sätze wirklich den Tatsachen entsprechen? Nein, sie transportieren natürlich in erster Linie ein Gefühl, also auch hier aufpassen. Dann ein Klassiker, und damit möchte ich jetzt auch schließen, die rhetorische Frage. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Rhetorische Fragen tragen ja die Antworten der Regel schon in sich. Ist das wirklich so? Ja, so sollte es sein. Hätten Sie es gewusst? Soweit mal einige wenige Impulse zum Thema Rhetorik. Auch hier könnte man jetzt noch sehr ins Detail gehen und noch viele andere Aspekte aufgreifen. Aber ich höre lieber bald auf, frei nach Luther. Und jetzt sind wir gemeinsam dran und ich bin gespannt auf den Austausch.
Ja, vielen Dank, Matthias, für deine Impulse. Vielfältig und ich glaube, jeder kann vieles da rausholen und trotzdem ist jeder ja persönlich unterwegs. Ich möchte mal in unser Gespräch einsteigen mit einer Wahrnehmung aus meiner vorhergehenden Stelle. Da sagte mir mal meine Frau, Carsten, du benutzt viel zu viele Fremdwörter. Und da habe ich realisiert, dass ich auf eine Art rede, wie es nicht meinen Zuhörern entspricht. Und musste meine Rhetorik umstellen an der Stelle. Und ich war froh über diese Spiegelung. Ich glaube, dass ich das immer wieder brauche, dass man mir das sagt, wie ich sprachlich rüberkomme, damit ich an mir arbeiten kann. Das ist so mal ein Einstiegsgedanke von mir, der mich bewegt hat. Wie geht ihr mit Rhetorik, Gerson? Wie gehst du mit Rhetorik in deiner Predigtvorbereitung um?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich nehme zuerst mal wahr, dass es im christlichen Lager, vielleicht aber auch in unserem Land, eine gewisse Rhetorikfeindlichkeit gibt. Ich glaube, die wenigsten Prediger, sowohl beruflich als auch Laienprediger, haben sich bewusst mit dem Thema Rhetorik auseinandergesetzt. Und das hängt, glaube ich, auch mit einem Paulustext zusammen aus dem 1. Korintherbrief. Ich würde mal gerne daraus zitieren, 1. Korinther, genau. Kapitel 2. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus, den Gekreuzigten. Und dann redet er von seiner Schwachheit und dann kommt der Vers 4. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ergo, ein vollmächtiger Prediger sollte auf Rhetorik verzichten. Er soll nicht mit überredenden Worten und menschlicher Weisheit, sondern allein in der Kraft des Geistes predigen. Das ist ein Trugschluss. Denn, ganz simpel, wenn man diese Sätze des Paulus hier mal anschaut, ist da einmal eine Übertreibung drin. Erstens, das ist ein rhetorisches Stilmittel, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus, den Gekreuzigten. Da würde jeder Rhetoriker sagen, das ist das Stilmittel der Übertreibung. Er weiß schon noch ein paar andere Dinge. Das Zweite ist, er hat sehr stark Parallelismen drin, also mit hohen Worten und hoher Weisheit. Mein Wort und meine Predigt. Und er bringt auch das Stilmittel des Kontrastes. Ja? So. Wenn man in die Geschichte hineinschaut, haben geistliche Leute, die die Christenheit geprägt haben, sich sehr gut mit Rhetorik ausgekannt und das auch sehr gut genutzt. Nehmen wir Augustinus, der war Rhetoriklehrer, das war sein Beruf, bevor er Christ war. Und auch in seinen Schriften siehst du, wie das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das Zweite ist nicht zu übersehen, natürlich Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung. Der liebt zum Beispiel die Alliterationen, also dass ein Buchstabe immer wieder vorkommt. Die Abendmahlsworte sind das bekannteste Beispiel. Mhm. Die Alliteration auf A, die dort ist. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach. Das ist wie ein Gedicht. Das ist perfekte rhetorische Kunst. Ja? Aber auch im Hebräerbrief am Anfang, das erste Kapitel ist auf P, dann in der Weihnachtsgeschichte auf E und I, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe und so weiter. Das kann man sich auch gut merken. Mhm. Das heißt, ich glaube, genauso wie der Matthias das gesagt hat, es geht nicht darum, Menschen zu überreden. Ja? Aber ich glaube, schöne Worte prägen sich einfach leichter ein.
Das ist richtig, ja. Wobei, und gerade wenn du jetzt den Korintherbrief nimmst, im zweiten Korintherbrief sagt ja der Paulus, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen.
Ja, 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 genau. Man kann nicht einfach nur eine Stelle nehmen, man muss es dann genau im Ganzen sehen. Ja, aber ich glaube, es gibt dann eine gewisse Feindlichkeit an Rhetorik. Das ist so ein Gedanke, der mir erstmal so ganz grundsätzlich wichtig ist. Weil ich glaube, nicht jeder, der die Themen für den Podcast ausgewählt hätte, hätte eine eigene Folge zum Thema Rhetorik gemacht. aber ich halte es für wichtig.
Ich halte es auch deswegen für wichtig, weil ich glaube, dass Rhetorik etwas ist, was zum Menschsein gehört. Also ich kann ja gar nicht leben, ohne mich auszudrücken, und Rhetorik ist der Weg, wie ich mich ausdrücke. Und mit der setze ich mich dann eben, wenn ich eine Rede vorbereite, nochmal besonders intensiv auseinander. Aber um Rhetorik selbst kommt kein Mensch drumherum. Ich lebe rhetorisch. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, das nimmt so ein bisschen die Angst raus aus dem Thema, etwas nur dadurch falsch zu machen, dass ich mich mit Rhetorik auseinandersetze. Also Rhetorik jetzt mal als einen Weg zu verstehen, mit dem ich kommuniziere, grundsätzlich. Ich glaube, dass das, also mir hilft der Gedanke, das mal so wahrzunehmen, um an dem Punkt freier zu sein.
Ja, und da gibt es sicher Menschen, die geschmeidiger und leichter kommunizieren und andere, die umständlich kommunizieren. Und das ist dann das Fachgebiet der Rhetorik, um das angenehm und hörbar und geschmeidig zu machen. Ja.
Mir ist auch aufgefallen, wenn man mal so die Bibel durchliest, wie unheimlich vielfältig dort auch Texte geschrieben sind. Jetzt angefangen von den ganz normalen erzählenden Texten über die Gesetzestexte, vielleicht nicht unbedingt, aber dann zum Beispiel die Weisheitsliteratur. Oder achtet mal darauf, wie viele Namen es für Gott in der Bibel gibt. Übrigens, das ist was, was der Rudolf Bohren in seiner Predigtlehre auch ausdrücklich betont, der Name Gottes, wie unheimlich vielfältig er umschrieben wird. Ja, auch das sind rhetorische Mittel letztlich.
Ja. Und dann habe ich vor einiger Zeit ein ganz praktisches Beispiel, eine Lehrstunde bekommen von einer jungen Frau aus meiner Gemeinde. Ich hatte gepredigt und habe versucht, den Sachverhalt klarzumachen, dass wenn jemand von Gott Barmherzigkeit und Gnade bekommen hat und darüber glücklich ist, dass er dann auch mit anderen Menschen so umgehen soll. Ja, das war so der Gedanke, das habe ich mit zwei oder drei Sätzen umschrieben. Nachher kam die zu mir und sagt, ich war auf einem Frauentag und da hatte die Referentin das geprägt, Gnade macht gnädig. Wie genial. Die hat in drei Worten das auf den Punkt gebracht, wofür ich zwei lange Sätze mit einem Komma drin gebraucht habe. Und das ist die Kunst, finde ich, der Rhetorik. Und dieses Gnade macht gnädig, das weiß ich noch, während die Sätze weiß ich nicht mehr. Ja? Und da finde ich, ist es schon hilfreich, wenn man so Kerngedanken erarbeitet und auch nochmal aus einer rhetorischen Sicht sich anguckt. Ja.
Ja. Vielen Dank. Das ist ein tolles Beispiel. Also auch eine Verkürzung, ohne Inhalt zu verlieren.
Ja.
Ich finde es trotzdem nochmal interessant, drüber nachzudenken, über diese Ebene, die Rhetorik eröffnet, die emotionale Ebene. Eben nicht nur Sachinformationen, sondern tatsächlich auch, dass Menschen auch während der Predigt schon in ihren Gefühlen berührt werden, geleitet werden. Und ich habe es leider auch oft schon erlebt, dass dann so, wie soll ich sagen, dass es ausgenutzt wird auf eine seltsame Weise. Ja, dass vielleicht ein gewisser moralischer Druck aufgebaut wird oder sowas in der Richtung. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
Vereinzelt. Also für mich selbst finde ich wichtig, dass wenn mir das passiert, dass ich das gespiegelt bekomme, weil ich merke es meistens gar nicht, wie ich wirke. Das fällt mir sehr schwer, das selbst zu reflektieren, wenn ich der Predigende bin. Und das Negative habe ich bei Personen erlebt, bei denen ich aber auch so von dem her, wie sie als Menschen auf mir wirken, ich das vermutet hätte, dass es so kommt. Umgekehrt von guten Rhetorikern, die sind mir auch als Menschen sehr nah, und da spricht mich das dann auch nochmal doppelt an. Aber ich habe es noch nicht so häufig erlebt, muss ich gestehen, das Negative.
Okay. Also ich jetzt auch, es war früher vielleicht stärker, dass Leute auch Kraft ihrer Persönlichkeit versucht haben, ich sag mal, dieses Überredende und Drückende und du musst und so reinzubringen, das finde ich, ist heute weniger geworden.
Ja. Ja. Mir hat, ich will eine Erfahrung noch mit einbringen, bei der habe ich gedacht, die möchte ich heute sagen. Die ist noch gar nicht so lange her. Das war am Jungschartag, jetzt 1. Mai, also tatsächlich noch gar nicht so lange her. Da hatte meine Frau einen Referenten vom Bibellesebund organisiert und sich auch mit ihm auseinandergesetzt, wer das ist, wer da kommt und so. Und ich habe dann während des Vortrags gemerkt oder während ich mit ihm sprach, dann hinterher auch gemerkt, er ist ein Stotterer. Und das fand ich dann im Nachhinein enorm spannend wahrzunehmen, wie geistlich gut er angekommen ist und wie er gleichzeitig auch darum bemüht war, mit seiner Behinderung rhetorische Wege zu finden, seinen Inhalt drüber zu bringen. Das hat mich sehr bewegt. Da habe ich für mich auch nochmal wahrgenommen, dass Rhetorik und Glaubwürdigkeit, persönliche Glaubwürdigkeit, ein enges Paar sind, die zusammengehören.
Mhm. Ja. Ach ja. Mir fällt spannend. Noch ein Vergleich ein, um das auch nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn man die Rede oder den Text, den man so sagen möchte, vergleicht mit einem Weg oder mit einer Straße, dann kann es sein, dass diese Straße sehr holprig ist. Das heißt, wenn jemand Sätze nicht zu Ende bringen kann, holpert, stolpert und Äs und Os einbaut, sowas in der Richtung wie Schlaglöcher auf der Straße. Es ist mühsam zuzuhören. Mhm. Es kann aber trotzdem noch interessant sein. Und Rhetorik ist, glaube ich, etwas, was die Straße glättet, was sie auch äußerlich interessant macht. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob du durch eine uninteressante Betonwüste von A nach B fährst oder vielleicht durch eine landschaftlich schöne Strecke. Ja. Also ich glaube, das ist wichtig, dass Rhetorik eine Rede auch tatsächlich schön macht, dass man angenehm zuhören kann, dass man gerne zuhört. Ich glaube, guten Rhetorikern kann man stundenlang zuhören. Das ist kein Problem. Ja. Wohingegen, wenn man halt Leute hat, die rhetorisch eher nicht so drauf sind, da fällt es dann schon schwer, auch nur 10 Minuten zuzuhören. Auch wenn sie was zu sagen haben.
Mhm.
Ja, das glaube ich auch.
Verhält sich irgendwie zueinander der geistliche Inhalt und die Rhetorik. Und doch sind es zwei Paar Schuhe. Genau. Ne? Ja, ja. Ich habe noch einen Gedanken, was ich mache praktisch. Und zwar, wenn ich einen Satz habe, wo ich bestimmte Betonungen setzen will, dann schreibe ich mir den, also ich sag mal, gebrochen auf. Das heißt, ich mache ihn in kleine Teile und es ist egal, wie viel Papier ich dabei verbrauche, ja, sondern ich mache dann bei den Sinneinheiten beginne ich eine neue Zeile, damit ich es nachher gut vortragen kann.
Mhm.
Ja, also ich schreibe das bei denen, bei Sätzen, wo ich um die Formulierung gerungen habe, schreibe ich mir die nie so ganz hintereinander alles in einem durch, sondern ich mache dann immer Absätze, um den Satz richtig betont rüberzukriegen. Das wäre ein Tipp, den ich weitergeben kann. Das zweite ist, wie kann man Rhetorik lernen? Da fand ich das von Matthias super, dass man Predigten von gut rhetorisch formulierenden Predigern sich anhört, vielleicht auch 2 oder 3 Mal anhört, vielleicht sich auch einige Sachen rausschreibt, die einem gut gefallen haben.
Auch nicht nur Predigten, sondern eben auch mal gucken, was wirklich ankommt. Schau euch mal Kabarett an, richtig gut, ne?
Ja.
So. Oder auch Werbung. Kennt ihr den Spruch, vollendet veredelter Spitzenkaffee? Also wer sich den ausgedacht hat, der hat sein Geld verdient. So.
Ja, genau. Also mit einem wachen Geist für rhetorische Formulierungen durch die Welt gehen. Da kann man schon viel bei lernen. Und das Zweite ist, ich setze mich auch mit rhetorischen Figuren auseinander. Die kann man ganz leicht googeln. Da gibt es viele so Management-Trainer, die eine ganze Palette von Rhetorikfiguren in der Rede haben. Und wenn man sagt, ich möchte in dieser Predigt mal eine Figur einbauen und die sich überlegt hat, wie die Figur geht und dann findet man auch einen Ort, wo man sie einbauen kann. Und so kann man sein Portfolio erweitern. Das heißt, wenn du eine rhetorische Figur dann in der Predigt mal eingebaut hast und dann fällt dir vielleicht beim nächsten Mal Predigtschreiben etwas ein und sagst, ach, hier würde diese Figur auch passen. Ja? Und so kannst du ein gewisses Repertoire an rhetorischen Figuren, die erarbeiten. Wir hatten ja jetzt schon die Übertreibung, der Parallelismus, der Kontrast, was allein in diesem Text, in diesen paar Versen aus dem ersten Korintherbrief da drin steckt. Sowas kann man üben, indem man es Schritt für Schritt versucht einzubauen und irgendwann fällt es einem dann leichter.
Mhm. Ja.
Oder es fällt einem erst auf,
das Ding jetzt. Genau, ja. Das muss einem ja oft erst überhaupt, wenn du einen Namen für die Figur hast, ist das hilfreich. Also gerade deswegen mal googeln, weil ich verwende auch viele Sachen, wo ich hinterher, also wo ich selber noch keine Ahnung habe, wie die Figur heißt. Na, ich verwende sie dann trotzdem. Und Gerson, du kannst mir dann erklären, hey Matthias, du machst immer das und das. Und ich so, oh, wusste ich noch gar nicht. Ne? So, ich habe noch keinen Namen dafür gehabt. Aber mittlerweile, so langsam kommen mir auch Namen für diese Sachen stärker in den Sinn. Haben uns in der Ausbildung jetzt nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt. Nein. Aber ich finde es echt hilfreich.
Ja, ich auch. Das ist so meine Entdeckung der letzten 5, 6 Jahre.
Ja.
Dass die Kunst der Rhetorik nicht ganz unwesentlich für Berufsredner jeglicher Couleur ist.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so wirklich fachgerecht in den Bereich der Rhetorik hineingehört. Und trotzdem finde ich, möchte ich es jetzt mal hier noch bringen, so gegen Ende. Also der Prozess der Verbildlichung, sei es mit einem Bild oder sei es mit einem Gegenstand oder mit etwas, was etwas sichtbar, einen Gedanken sichtbar macht, das finde ich ist auch etwas, was mir immer wieder hilft, auch etwas zu vermitteln von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Also sich zu überlegen, wie kann ich das ins Optische holen, was ich gerne vermitteln möchte. Das ist für mich selbst, vielleicht weil ich auch so gestrickt bin, auch in der Predigtvorbereitung ein wichtiger Prozess. Und ich glaube, das ist zumindest mit Rhetorik ganz eng verwandt.
Das ist Rhetorik. Also da gibt es sogar Bücher drüber. Im Franke Verlag war mal eins erschienen. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Da ging es um, wie man Sachen in Bildern sagen kann. Und dann gibt es noch ein ganz berühmtes von Warren Wirsbe, Preaching and Teaching with Imagination. Ganz brillantes Predigtlehrebuch, wo es alleine darum geht, wie man Sachen in Bildern ausdrücken kann.
Mhm.
Und also wie man Bilder erzeugen kann.
Zum Beispiel die Sache mit dem Textmarker, die ich vorhin erzählt habe, das ist genau so eine Figur.
Genau. Mhm. Genau. Und das bleibt hängen. Genau. Ja. Das Bild, der Textmarker, ja, da weiß ich, das ist hervorgehoben, das ist bunt angemalt, das leuchtet und da steckt ganz viel drin, genau. Und ich glaube, es ist für uns Prediger ganz wichtig, komplizierte Vorgänge in einfachen Worten zu sagen und vielleicht auch in Bildern zu sagen. Das hilft sehr, das können ja auch Bilder aus der Arbeitswelt sein und so weiter.
Ja. Also mir gibt es zum Beispiel auch einen Zugang zum Abendmahl. Das ist ja auch im Grunde genommen ein bildhaftes geistliches Geschehen. Ja. Jetzt nur eine Facette, aber das ist für mich in meiner Abendmahlsliturgie was ganz Wichtiges, dass Jesus mir etwas Optisches gibt, um einen geistlichen Zusammenhang zu erleben, den ich mit Worten nur sehr bedingt erklären kann. Das macht mir das Abendmahl sehr nah.
Ja.
So. Ich, liebe Zuhörer, lieber Matthias, lieber Gerson, ich glaube, da steckt ja jetzt ganz viel drin für unser Predigen, für euer Predigen und ich hoffe, dass ihr einfach mindestens einen Impuls mitnehmt, den ihr mal bei eurem nächsten Predigt vorbereiten, mal ausprobiert auf der rhetorischen Ebene und so anfangt mit Rhetorik ganz bewusst eure eigenen Erfahrungen zu machen. Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Impulse und vielen Dank für das Gespräch hier jetzt nochmal anschließend. Und ich wünsche euch allen mit den Gedanken und Impulsen, die ihr jetzt mitnehmt, ganz herzlich Gottes Segen. Auf Wiederhören und vielleicht auch mal auf Wiedersehen.
Tschüss, macht's gut.